Willkommen bei Helmholtz Talks, Wissenschaft und Politik im Gespräch. Ein Podcast vom RIFS, Research Institute for Sustainability am GFZ Potsdam. Zusammen mit der Dialogplattform Helmholtz Klima.
Ja, stellt sich plötzlich die Frage, wie sind wir eigentlich hierher geraten? In diese Gesellschaft des Staus, in diese Gesellschaft der Abhängigkeit vom Automobil?
Es gibt natürlich Menschen, die aufs Auto angewiesen sind, auch in dieser Stadt. Aber das ist kein Zwang. Ich finde es gut, dass jeder Mensch in diesem Land die Freiheit hat, ein Auto zu besitzen oder eben nicht. Oder auch zwei Autos oder mehr. Also es kann nicht sein, dass wir Menschen das Autofahren verbieten, weder hier in der Stadt noch im Land. Aber wenn wir dafür sorgen wollen, und ich glaube, da sind wir uns relativ einig, dass es einen Umstieg gibt, dann müssen wir Angebote machen.
Autofahren macht mir ehrlich gesagt großen Spaß. Aber nicht in Berlin, weil da steckt man meistens im Stau. Deswegen erledige ich fast alles mit dem Fahrrad. Autos empfinde ich allerdings in der Stadt als potenzielle Gefahr, da man mehrmals am Tag so eine Art Nahtoderfahrung im Straßenverkehr hat. Wenn zum Beispiel mal wieder eine Autotür aufgeht, ohne dass geschaut wird, ob da gerade ein Fahrrad unterwegs gewesen ist. Ich bin Julia Fissmann und ich bin passionierte Radfahrerin mit einer Restsehnsucht nach Autofahren. Schön, dass Sie Helmholtz Talk, Wissenschaft und Politik im Gespräch hören, über die ambivalenten Gefühle, die wir zum Auto haben und über Tempolimit und Fahrradwege, spreche ich mit zwei Personen, deren Namen exemplarisch sind für unser Thema. Rausch und Kraft. Johannes Kraft, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus Berlin, ist bei uns. Ich begrüße Sie herzlich.
Vielen Dank für die Einladung.
Und Tobias Rausch, er ist Theaterregisseur und Fellow am RIFS. Er hat sich mit Mensch-Umwelt-Technik-Zusammenhängen beschäftigt in mehreren Theaterproduktionen. Schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo.
Herr Kraft, ich habe es gerade so ein bisschen eingeführt, welche Gefühle ich rund um das Autofahren habe. Welche Gefühle verbinden Sie mit dem Autofahren?
Also es ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Sie haben es ja völlig richtig beschrieben. Autofahren kann durchaus Spaß machen, kann Ausdruck von Freiheit sein, aber ist natürlich auch mit einem großen Maß an Verantwortung verbunden. Und gerade wenn man im innerstädtischen Bereich, also hier in Berlin, in einer großen Stadt unterwegs ist, dann ist Autofahren häufig nichts, was großartig Spaß macht. Aber es gibt halt auch viele Menschen, die können sich nicht entscheiden, sondern die sind aufs Auto angewiesen. Und insofern ist das schon ein bisschen ambivalent.
Mhm. Herr Rausch, was fällt Ihnen ein, wenn Sie an das Auto denken?
Also ich muss erstmal vorweg schicken, ich habe gar keinen Führerschein. Das heißt, ich bin eigentlich hier aus einer Perspektive, dass ich gar nicht eigene Erfahrungen als Autofahrer beitragen kann, sondern ich betrachte das eigentlich eher aus so einer Perspektive eines vielleicht Ethnologen, der versucht, eine Kultur, die er selbst nicht kennt, zu verstehen und zu betrachten. So haben wir das auch damals bei der Theaterproduktion Asphalt gemacht, die wir am Staatsschauspiel Dresden produziert haben. Wir haben Autofahrerinnen und Autofahrer versammelt, die irgendwie eine besondere Beziehung zum Automobil haben, eine besondere Erfahrung, und haben versucht herauszufinden, was ist eigentlich ihre persönliche Verstrickung, ihre Geschichte mit dem Automobil. Und da ist uns immer wieder begegnet, dass das Auto wirklich hochemotional besetzt ist und dass es Teil von Lebensgeschichten ist, die man nicht so einfach herausoperieren kann. Deswegen finde ich diesen Begriff der Ambivalenz, den Sie jetzt beide benutzt haben, extrem wichtig. Ja, es gibt eben in dieser Verstrickung die eine Seite und die andere Seite. Und ich glaube, wir können nur angemessen über das Auto und unsere Probleme damit sprechen, wenn wir diese Ambivalenz eben auch genauer uns anschauen.
Herr Kraft, in Ihrem Eingangsstatement haben Sie auch irgendwie das Wort Freiheit benutzt. Inwieweit verbinden Sie wirklich Freiheit mit dem Autofahren?
Also ich glaube, das ist natürlich von Generation zu Generation unterschiedlich. Zu meiner Zeit, also in meiner Jugend, war es schon so, dass das Auto tatsächlich ein großes Maß an Freiheit bedeutet hat, insbesondere das erste eigene Auto, ganz klar. Das war so die Zeit nach der Wiedervereinigung. Da war man schon, wenn man ein Auto hatte, schon deutlich freier. Man konnte sich bewegen und man darf natürlich auch eins nicht vergessen. In den früheren Jahren, in den letzten Dekaden, war natürlich das Angebot, was man jetzt hat, Carsharing, Bikesharing und verschiedene andere Dinge, sowas gab es ja alles noch nicht. Und insofern hat das, glaube ich, je nachdem, aus welcher Generation man kommt, hat das Auto einen sehr, sehr emotionalen Aspekt.
Also einen emotionalen Aspekt hat es auf jeden Fall, denke ich. Das haben Sie ja bei Ihrer Theaterproduktion auch gemerkt, Asphalt. Welche Emotionen sind denn da zutage getreten? Ich glaube, Sie haben 40 Autos auf dem Neumarkt fahren lassen. Was kam da sozusagen zutage?
Ja, mir fällt jetzt in dem Zusammenhang besonders die Geschichte einer älteren Teilnehmerin ein, die um die 60 Jahre alt war, und sie hatte so einen großen Traum, also diesen Traum der Freiheit, der Autonomie, nicht? Also mit dem Auto rauszufahren und Abenteuer zu erleben. Die ist alleine mit dem Auto durch die Wüste von Namibia gefahren. Und das war für sie eine ganz großer Wunsch, das einmal im Leben zu machen. Ist da durch die Wüste gefahren. Und es stellte sich so ein bisschen nach einer Weile ein Gefühl der Banalität ein. Ja, also man fährt und fährt und fährt und dann ist da eben Wüste und da sind dann Büsche. Also die erhofften Elefanten am Horizont tauchten irgendwie nicht auf. Dann ist aber tatsächlich ein Abenteuer passiert. Sie musste einen Fluss durchqueren, einen relativ niedrigen, und konnte dort mit ihrem Auto auch durchfahren. Aber sie ist stecken geblieben und kam nicht mehr raus und hat erst versucht, das selbst zu bewältigen, hat versucht, dieses Auto zu schieben, hat es versucht mit unterschiedlichem Tempo. Sie hat sich immer nur noch tiefer reingefahren. Und dann stand sie da und da kam niemand vorbei. Und sie wusste auch nicht, ob da jemand vorbeikam. Es war brüllend heiß. Sie hat sich irgendwann in den Schatten eines Baumes gesetzt, hat geschaut, wie viel Wasser sie noch hat. Und da war das versprochene Abenteuer plötzlich da. Und während sie so da saß, das hat sie ganz schön erzählt und ist dann auch Teil der Theaterproduktion geworden, stieg plötzlich so dieser Satz in ihr auf: Was um Gottes Willen mache ich eigentlich hier? Und das war eigentlich für mich so ein Schlüsselsatz dieser Produktion, dass diese großen Träume, die gibt es ja, die müssen wir ernst nehmen. Aber manchmal, wenn man dann darüber nachdenkt, was ist das eigentlich für ein Traum? Was habe ich da imaginiert? Welche Bilder stehen da eigentlich im Hintergrund? Wo kommt das eigentlich her, dass ich diesen Traum träume? Ja, stellt sich plötzlich die Frage, wie sind wir eigentlich hierher geraten? In diese Gesellschaft des Staus, in diese Gesellschaft der Abhängigkeit vom Automobil. Und das, finde ich, ist eine große Frage, die man sich mal stellen darf. Ja, was machen wir eigentlich gerade hier?
Ja, in der Tat. Also ich habe eine ähnliche Geschichte, bloß auf den Stadtverkehr. Ich bin Oldtimer-Fan und hatte mal einen ganz tollen Peugeot 304 Champagnerfarben. Wirklich ein Traum von einem Auto. Allerdings war der relativ oft kaputt. Und wenn ich dann mal damit gefahren bin, bin ich dann schön liegen geblieben und musste den ADAC holen. Und die haben sich dann immer gefreut über so ein altes Auto. Aber letztendlich war ich sehr abhängig davon, ja, dass das Auto immer in Gang ist. Haben Sie da vielleicht für sich eine Antwort auf diese Frage, wie wir in diese Autoabhängigkeit geraten sind? Also Katja Diehl zum Beispiel, die Mobilitätsexpertin, spricht sogar von einer Autozwangsmobilität.
Also so weit würde ich nicht gehen. Also gerade nicht in Großstädten, gerade nicht in urbanen Räumen. Wenn Sie sich Berlin mal anschauen, es gibt keine vergleichbare Stadt mit einem so hervorragenden Angebot, was den öffentlichen Personennahverkehr angeht. Es gibt natürlich Menschen, die aufs Auto angewiesen sind, auch in dieser Stadt, aber das ist kein Zwang. Ich will es nochmal sagen, ich finde es gut, dass jeder Mensch in diesem Land die Freiheit hat, ein Auto zu besitzen oder eben nicht. Oder auch zwei Autos oder mehr und sie dann zu nutzen, wie ihm das sozusagen gerade am besten passt. Die Aufgabe von Politik muss es sein, vernünftige Angebote zu machen. Also es kann nicht sein, dass wir Menschen das Autofahren verbieten, weder hier in der Stadt noch im Land. Aber wenn wir dafür sorgen wollen, und ich glaube, da sind wir uns relativ einig, dass es einen Umstieg gibt, nicht nur was den Antriebsart angeht, also auf Elektromobilität hin, sondern auch was das Verkehrsmittel an sich angeht, also den öffentlichen Personennahverkehr, da müssen wir Angebote machen. Und Verbote werden nicht weiterhelfen. Das sieht man an vielen anderen Stellen, führt dann einfach nur, ich nenne es mal, zu Umgehungstatbeständen oder verschiedenen anderen Dingen. Also insofern, Zwang geht mir viel zu weit, was das angeht. Und natürlich muss man auch die Historie ein bisschen betrachten. Also das Auto war technologisch ein Riesenfortschritt. Damit rückten Städte und Menschen und Regionen zusammen. Damit war der Gütertransport deutlich einfacher, schneller und effizienter möglich. Ich will nochmal dieses Wort von Freiheit gebrauchen. Also man hatte viel, viel, viel mehr Möglichkeiten durch das Auto. Und das hat eine Entwicklung durchgemacht, wenn Sie sich die heutigen Autos angucken. Und da muss es ja gar nicht mal das Elektroauto oder der Plug-in-Hybrid sein. Die Technologie, insbesondere auch von deutschen Ingenieuren entwickelt, die ist inzwischen so weit, dass man da wirklich Riesenfortschritte gemacht hat. Und auch was das Thema Umwelt und Klima angeht, ganz, ganz viel getan wurde im Vergleich zum Beispiel zu Ihrem Peugeot oder meinem alten Corrado, der inzwischen auch Oldtimer-Status hat. Aber wenn Sie sich die Autos heute angucken, das ist ja wirklich Wahnsinn, was da an Technologie inzwischen drin steckt und was die Autos können.
Also die CDU ist für eine autozentrierte Verkehrspolitik bekannt. Also als sie an die Regierung hier in Berlin gekommen sind, haben sie erstmal für die Abschaffung der 30er-Zonen auf den Hauptstraßen in Berlin gesorgt. Bereits genehmigte Kiezblock-Projekte sind in der Finanzierung gestoppt worden und es wurde eine Autobahn eröffnet. Also das deutet doch alles schon sehr auf eine Autozentrierung hin. Warum wird dem Autoverkehr in Berlin so viel Raum eingeräumt?
Also ich würde mich mal strikt dagegen wehren, dass die CDU ausschließlich autozentrierte Verkehrspolitik macht. Das stimmt schlicht nicht. Sie haben jetzt ein paar Beispiele genannt, haben aber die vielen anderen Dinge, also das, was wir für zum Thema Verkehrssicherheit, zum Thema Fußverkehr, zum Thema ÖPNV-Beschleunigung, aber auch zum Thema S-Bahn- und U-Bahn-Planung I-2030 gemacht haben, das haben sie jetzt weggelassen. So, also insofern glaube ich, das gehört dann auch zum Gesamtbild dazu. Wir verstehen uns als CDU, als diejenigen, die Verkehrspolitik für alle Menschen machen. Und Sie haben es angesprochen, ja, natürlich gibt es Menschen, ich habe es eingangs ja auch gesagt, die sind auf ihr Auto angewiesen. Das sind insbesondere die Leute, die eher am Stadtrand wohnen, wo der nächste Bahnhof gerne auch mal 2 Kilometer entfernt ist oder wo der Späti nicht eine Treppe runter ist, sondern der nächste Supermarkt eben so weit weg ist, dass man das mit dem Fahrrad oder zu Fuß schlicht nicht machen kann. Und dann gibt es natürlich auch eine Reihe von Berufen, aber auch viele Menschen, die aufgrund von Mobilitätseinschränkungen auch aufs Auto angewiesen sind. Und denen das Autofahren zu verbieten, das ist mit uns nicht zu machen. Deshalb, wir sind gegen Verbote, sondern wir wollen Angebote machen, indem wir zum Beispiel den ÖPNV besser ausbauen. Wir wollen, und das Thema Kiezblocks haben Sie angesprochen, natürlich, dass die reinen Wohngebiete vom Durchgangsverkehr entlastet werden. Das ist gar keine Frage. Aber einfach nur Poller hinzustellen, das ist nicht die Antwort, sondern die Antwort muss dann sein, auch vor dem Hintergrund der Verkehrssicherheit, dass man leistungsfähige Hauptstraßen schafft, wo sich dann die Autoverkehre, und zwar egal ob gewerblich, unternehmerisch, Logistik- und Lieferverkehre oder auch der private Autoverkehr, dann bündeln kann und dort leistungsfähig abgewickelt wird.
Herr Rausch, welche Gedanken haben Sie da vielleicht auch in Ihrer Theaterproduktion von den Teilnehmenden gehört zu dem Thema neue Angebote, Alternativen eben zum im Stau stehen?
Vielleicht erst nochmal zu dieser Frage, ist es wirklich eine freie Wahl, ob man das Auto nimmt oder öffentlichen Personennahverkehr? Ich glaube, wenn wir von der Nützlichkeit sprechen, wenn es nur um die Frage geht, wie komme ich von A nach B, klar, da geht es dann wirklich einfach um die Angebote und die Frage, wie attraktiv sind die Angebote. Aber ich glaube, es ist total hilfreich, sich die Frage zu stellen, was sind denn eigentlich die Bilder im Kopf, was sind die Geschichten, die wir mit uns herumtragen, die dazu führen, dass wir ein bestimmtes Verkehrsmittel wählen und was wir damit verbinden. Und ich glaube, dass das Automobil eben in unserer Gesellschaft ein extrem imaginäres Objekt geworden ist, ja, wo sich ganz viele Geschichten, Bilder, Fantasien, Träume drumherum ranken. Für viele ist ja das Automobil wie eine Art Familienmitglied geworden, ja, wo man wirklich Erfahrung mit verbindet. Und selbst wenn man im Stau auf der Autobahn Richtung Süden steht, irgendwo vor Italien, das sind natürlich Erfahrungen, wo man sagt, es war natürlich doof, aber es war auch irgendwie geil, nicht? Und für viele ist ja auch das Automobil im Prinzip so ein kleines Wohnzimmer geworden, wo man sich so eingerichtet hat. Und selbst wenn man einen Unfall hat, das gehört alles so zu Lebensgeschichten mit dazu. Und auf diese Art und Weise ist das Automobil eben sehr viel mehr als einfach nur ein Transportmittel. Wir können unsere Geschichten, unsere Lebensgeschichten gar nicht mehr richtig erzählen, ohne das Auto als Teil davon zu begreifen. Also Sie haben, Herr Kraft, gerade eben gesagt, das Automobil ein wahnsinniger, großer technischer Fortschritt. Wenn man jetzt nochmal sich anschaut, die Geschichte der Entstehung der Mobilität, dann wird ganz oft, finde ich, und das ist eben tatsächlich auch ein Teil dieser Produktion gewesen, ein Aspekt nicht miterzählt. Es wird ja oft die Geschichte erzählt, da gab es diese großen Erfinder, ja, also Benz, und dann ist Bertha Benz diese Strecke gefahren und zum ersten Mal, und auch noch eine Frau hat das sozusagen als Mobilitätsmittel benutzt und das war ein großer Fortschritt. Was aber vergessen wird, ist die Geschichte der Infrastruktur, das heißt also der Straßen und in dem Fall der geteerten Straßen. Ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte kennen, also dem Erfinder der geteerten Straße, Ernest Guglielmetti, das war ein Schweizer Arzt und der war Erfinder eigentlich des Atemschutzgerätes. Der ist vom Fürsten von Monaco, ist der angesprochen worden, weil damals gab es eine richtige Krise des Automobils, denn die Straßen damals waren für alle Verkehrsmittel gleich gut. Sie waren für Fußgänger, für Pferde, für Radfahrer und für Automobile, für Kutschen gleich gut. Es waren sozusagen eine Schotterpiste mit unterschiedlichen Schichten. Und jetzt kam aber plötzlich das Automobil und dadurch, dass dieser Unterdruck zwischen dem Unterboden und dem Verkehrsweg entsteht, wurde der Staub, der in dieser Schotterpiste war, angesogen und hat große Staubwolken produziert. Und da kam es zu Protesten. Das heißt, die Anwohner von Regionen, wo Autos gefahren sind, sind auf die Straße gegangen und haben wirklich Rabatz gemacht. Und der Fürst von Monaco hat diesen Guglielminetti auf einem Ärztekongress angesprochen und hat gesagt, kannst du da nicht irgendetwas erfinden, um die Fußgänger zu schützen? Und er hatte wahrscheinlich sich vorgestellt, die Fußgänger sollten irgendwie so Atemschutzmasken tragen oder irgendwie sowas. Aber der Guglielminetti dachte, das ist doch eine gute Idee. Wir könnten diese Schotterpisten mit Teer überfüllen und dann kommt dieser Staub nicht mehr hoch. Das heißt, es war ursprünglich eine Tätigkeit, die dazu führen sollte, um die Fußgänger vor den Autos zu schützen. Der Effekt war genau der gegenteilige. Plötzlich war die Straße optimiert für ein einziges Verkehrsmittel. Für das Automobil. Das konnte plötzlich so schnell fahren, wie es wollte. Und die anderen Verkehrsteilnehmer, die mussten weichen. Und plötzlich haben wir eine Situation, die eigentlich gar keiner gewollt hat. Und es wirkt so, als ob das eine notwendige Entwicklung gewesen wäre, dass das Auto am rechten Platz ist und die Frage der Verkehrsgerechtigkeit plötzlich zugunsten eines Verkehrsmittels ganz klar entschieden wurde.
Aber Herr Kraft, das ist doch eigentlich ganz interessant, diesen Gedanken in die Verkehrsplanung mit aufzunehmen. Ich denke jetzt zum Beispiel an die gerade aktuelle Debatte um die Torstraße. Die soll auf zwei neue Fahrspuren erweitert werden. Es soll dann weniger Platz für Fußgänger und RadfahrerInnen geben. Sogar Bäume sollen weichen. Könnte man nicht umdenken und den Platz auf der Straße einfach gerechter aufteilen? Oder wir nehmen eine andere Straße, Leipziger Straße, riesengroß, ganz viel Platz für einen Fahrradweg eigentlich. Aber im Moment müssen die FahrradfahrerInnen eben auf der Busspur fahren. Also sozusagen eine gerechtere Aufteilung von den Straßen und von dem Platz in der Stadt.
Ich will dazu gerne gleich was sagen, möchte aber noch zwei andere Aspekte kurz ansprechen. Also wenn man das, was Sie gerade beschrieben haben, wie sozusagen die geteerte Straße entstanden ist und das mit Innovationen auch tatsächlich unerwünschte Nebenwirkungen einhergehen, das mag so sein. Aber wenn man von Anfang an sich hinstellt und sagt, wir müssen erstmal alles von vorne bis hinten bedenken und wir müssen sozusagen mögliche Risiken schon vorher, obwohl sie möglicherweise gar nicht entstehen, abwägen, dann haben Sie ein Riesenproblem, wenn es überhaupt um Innovation geht. Also da würde ich mir tatsächlich ein bisschen mehr Optimismus wünschen und auch ein bisschen mehr Innovationsfreude. Und das, was Sie beschrieben haben, liegt ja nun schon viele, viele Jahre zurück. Und seitdem hat sich ja nun wirklich viel getan. Übrigens auch, weil Sie das Thema Emotionalisierung nochmal angesprochen haben. Natürlich gibt es viele, viele Menschen, die das Auto, Sie haben es so schön beschrieben, als Teil der Familie sehen und die damit sozusagen auch eine emotionale Verbindung haben. Das ist für mich gut nachvollziehbar und ist auch völlig in Ordnung. Aber wenn Sie sich mal die Entwicklung angucken und auch hier sozusagen wieder aus der Vergangenheit in die Zukunft, die Motorisierungsquote in Berlin, also die Motorisierungsquote sind die Anzahl der Fahrzeuge pro 1000 Einwohner, liegt bei nicht mal 320. Das heißt, von 1000 Einwohnern haben im Mittel 320 ein Auto. Wenn Sie in die Innenstadtbereiche gehen, dann sind es unter 200, also zum Teil 170 Haushalte oder Menschen von 1000, die ein Auto haben. Insofern muss man das, glaube ich, auch wieder so ein bisschen ins Verhältnis setzen. Dann kommt man wieder zu dem Punkt, hat man eigentlich die freie Wahl der Verkehrsmittel? Oder ist es ein Stück weit Zwang? Und Sie sehen, wenn man sich diese Zahlen anguckt, einen ganz klaren Unterschied zwischen dem innerstädtischen Berlin und dem Stadtrand, was die Motorisierungsquote angeht. Beispielsweise in Reinickendorf oder Steglitz-Zehlendorf, da sind es fast 400 Fahrzeuge pro 1000, immer noch extrem wenig. Also es gibt keine Großstadt in Deutschland, in Europa glaube ich auch nicht, also die vergleichbar ist, die eine so geringe Motorisierungsquote hat.
Naja, entschuldigen, das Autofahren ist ja auch ein bisschen zum Abgewöhnen hier in Berlin, habe ich ja eingangs auch schon gesagt. Ne? Liegt schon auch daran, denke ich, oder?
Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das wirklich der Fall ist. Ich sag mal, zu meiner Zeit und sicherlich auch in der Generation danach war es absolut Usus, dass man einen Führerschein gemacht hat. So, Sie sind jetzt so ein Stück weit eine Ausnahme. Aber es war wirklich eine Ausnahme, wenn jemand keinen Führerschein hatte. Wenn Sie heute mit den Leuten sprechen, die so in der Region 18, 19, 20 sind und die in urbanen Räumen leben, dann sagen die, wir brauchen keinen Führerschein. Führerschein. Wir brauchen auch kein Auto. Und selbst wenn Sie einen Führerschein haben, dann haben Sie in aller Regel kein eigenes Auto, sondern dann setzen Sie auf geteilte Mobilität. Also dann verwenden Sie Carsharing. Also da gibt es eine Entwicklung. Und natürlich müssen wir als Politik diese Entwicklung im Blick haben. Und Sie haben jetzt Beispiele angesprochen, Torstraße und verschiedene andere. Natürlich ist es immer eine Abwägung. Wir haben einen begrenzten Raum und wir müssen schauen, wie nutzen wir diesen Raum vernünftig. Und das, was wir immer sagen, insbesondere vor dem Hintergrund der Verkehrssicherheit, es ist absolut sinnvoll, die unterschiedlichen Verkehrsträger, die unterschiedlichen Verkehrsmittel voneinander zu trennen. Also es macht zum Beispiel keinen Sinn, so wie es aktuelle Mobilitätsgesetz in Berlin steht, dass an jeder Hauptverkehrsstraße eine Radverkehrsanlage, eine geschützte sein muss. Es ist doch viel, viel besser, wenn diese Radwege durch Wohngebiete gehen. Dann haben Sie nämlich in diesen Wohngebieten den Durchgangsverkehr raus. Sie haben den Fahrradverkehr vom Lieferverkehr, vom Autoverkehr vernünftig getrennt. Die Anwohner profitieren, weil dann haben Sie, ich verwende das Wort Kiezblock nicht, also beziehungsweise nur jetzt einmal, ich spreche immer von Verkehrsberuhigung in Wohngebieten. Und dann haben Sie da eine Beruhigung, was den Verkehr angeht, aber auch was die Emissionen angeht. Also da profitieren alle davon. Und deshalb muss man sich nicht pauschal irgendetwas überlegen, sondern man muss sich immer die Situation vor Ort anschauen und dann die richtigen Lösungen finden. Und da kann man trefflich streiten, was die Torstraße angeht. Aber die hat nun mal eine wichtige verkehrliche Funktion. Und wenn wir wollen, dass die Autos eben sich nicht durch kleine Nebenstraßen quälen, weil sie nicht im Stau an der Ampel stehen wollen, dann brauchen wir leistungsfähige Hauptverkehrsstraßen.
Vielleicht können wir noch eine andere Debatte ansprechen. Herr Rausch, es gibt eine Initiative Autofrei Berlin, die will, dass fast alle Innenstadtstraßen abseits der Bundesstraßen zu autoreduzierten Straßen erklärt werden. Weniger Stau, bessere Luft, weniger Verkehrstote. Die Frage ist so ein bisschen, kann so eine Initiative wie Autofrei Berlin mit der Forderung nach der Reduzierung von Durchgangsverkehr eine Debatte eben auch anstoßen und vielleicht auch einen Kulturwandel?
Ich glaube, was eine interessante Debatte wäre, wäre tatsächlich die nach Verkehrssicherheit im Sinne auch dessen, was eigentlich im Moment in unserer Wahrnehmung sehr ausgeblendet wird. Also das ist zumindest meine Wahrnehmung. Wir hatten bei der Produktion nicht live mit dabei, weil diese Frau ihr Haus nicht mehr verlassen kann, das Opfer eines Verkehrsunfalls. Und die ist da völlig unverschuldet reingeraten, die ist zur Arbeit gefahren, ein Autofahrer kommt ihr entgegen und das Auto zieht auf einmal nach links. Man weiß nicht warum, vielleicht war es suizidal, vielleicht war es irgendwie eine Herzschwäche und Frontalunfall. Und die Frau hat überlebt, sie hatte schwere Verletzungen, ist davon aber genesen. Was aber geblieben ist, ist ein sehr schweres Trauma und die kann seitdem nicht mehr vor die Tür gehen. Und was sie beschrieben hat, ist, dass sie sich alleingelassen fühlt. Das geht ganz konkret um die Frage Versicherung und übernimmt das jetzt die Berufsgenossenschaft und so weiter, war es ein Arbeitsweg oder nicht. Aber sehr viel mehr noch in der öffentlichen Wahrnehmung. Und sie meinte, wir nehmen das als so gegeben hin, dass es Verkehrsunfälle gibt. Und wenn wir uns anschauen, wie viel Verkehrstote wir in Deutschland haben, auch wenn die Quote, wenn wir jetzt über den Zeitraum der letzten 20, 30, 40 Jahre gucken, natürlich gesunken ist. Und trotzdem sind es noch immer über 2000 Verkehrstote pro Jahr in Deutschland. Und wenn wir irgendein Großereignis hätte, bei dem 2000 Leute ums Leben kommen würden, das wäre ja schier unglaublich. Das wäre das Medienthema Nummer eins für Wochen. Aber bei uns findet es oft nur als Randnotiz statt. Ja, also wir hatten jetzt diesen einen Fall hier in Berlin mit dem SUV-Fahrer, dem älteren, wo es da Tote gab. Da taucht es mal in den Medien auf. Aber ich habe das Gefühl, dass das eigentlich als Thema verschwindet. Ja, dass wir versuchen, darüber nicht nachzudenken. Wir haben irgendwie das Gefühl, ja, das sind Einzelfälle, aber eigentlich ist es strukturell. Ja, es ist Teil dessen, dass wir immer höher gerüstete Autos haben mit mehr Gewicht. Es hat damit zu tun, welche Geschwindigkeiten wir auf Straßen zulassen. Es hat damit zu tun, wie wir Verkehrsteilnehmer davor schützen. Insofern sind es eben nicht individuelle Fälle, sondern eben auch Fälle, die uns als Gesellschaft angehen. Die Geschichte des Automobils ist nicht nur eine Geschichte der Freiheit, der Autonomie, der Träume, sondern es ist eben auch eine Geschichte der Toten.
Ja, in der Tat, im ist das ja ein großes Thema, worüber es manchmal schwerfällt zu sprechen. Also ich denke zum Beispiel an diese Ghostbikes in Berlin, die daran erinnern, an die getöteten FahrradfahrerInnen. Und es gibt auch eine Vision Zero, Vision Zero, dass es eben keine Verkehrstote mehr geben soll. Wie gehen Sie da an dieses Thema ran?
Also das Thema Verkehrssicherheit ist eins, was uns, was der CDU-Fraktion, aber insbesondere auch mir sehr, sehr am Herzen liegt. Vision Zero ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Vision Zero heißt ja nichts anderes, als dass wir das Ziel haben, keine Verkehrstoten mehr. So, das Ziel, glaube ich, da kann niemand dagegen sein. Womit ich mich so ein bisschen schwer tue, ist, also erstens zu sagen, wir haben hier ein Riesenproblem und nicht falsch verstehen, jeder Verkehrstote und jeder Verletzte ist einer zu viel, gar keine Frage. Aber das haben Sie auch gerade angesprochen, die Entwicklung in den letzten Dekaden ist ja durchaus erfreulich. Es werden immer weniger Verkehrstote. Dann aber driftet die Debatte aus meiner Sicht häufig in eine falsche Richtung ab. Sie haben es so ein bisschen angesprochen, das Beispiel auf der Leipziger Straße, und dann war es jetzt ein SUV. Ja, okay. So, aber also ich bin jetzt sozusagen kein Unfallforscher, aber meine Vermutung wäre, auch wenn es kein SUV gewesen wäre, sondern vielleicht ein Mittelklassewagen, das Thema, dieses dramatische Thema hätte sich sehr ähnlich abgespielt, also zumindest an dieser einen Stelle. So, also zu sagen, es sind dann jetzt immer die größeren Autos, halte ich für schwierig. Was ich für noch schwieriger halte, und das leider passiert in dieser Stadt, ist passiert auch von Kolleginnen und Kollegen im Abgeordnetenhaus, dass man sich hinstellt und quasi wörtlich sagt, Autos töten und Autofahrer sind Mörder. Da, glaube ich, müssen wir sehr, sehr gut aufpassen, wie wir das formulieren, um eben genau sozusagen diese negative Emotionalität und diese Spaltung, die durch diese Stadt geht, was die einzelnen Verkehrsmittel angeht, dem auch ein Stück weit vorzubeugen. Sie haben vorhin das Thema Tempo 30 angesprochen. Die CDU wäre jetzt die autozentrierte Partei und wir hätten alles, was Tempo 30 ist, wieder abgeschafft. Naja, nun, das stimmt jetzt auch nicht.
Also nicht erstens, alle auf den Hauptstraßen. Darf man wieder 50 fahren?
Ja, warum ist es so? Das hat mit dem Thema Verkehrssicherheit erstmal überhaupt nichts zu tun, sondern das ist eine gesetzliche Anforderung. Auf den Hauptstraßen wurde Tempo 30 angeordnet wegen Luftreinhaltung. Und im Gesetz steht, alle 4 Jahre muss überprüft werden, sind die Messwerte vor Ort sozusagen geringer als die Grenzwerte. Wenn dem so ist, dann haben Sie gar keine andere Chance, weil es im Gesetz steht, als zu sagen, wir ordnen hier wieder Tempo 50 an. Es sei denn, es gibt andere Gründe. Andere Gründe können beispielsweise Lärmschutz sein. Da hat die Senatorin sehr viel getan, also zwischen 22 und 6 Uhr wird jetzt auf vielen, vielen Hauptstraßen dann Tempo 30 sein aus Lärmschutz. Und wir haben uns im Rahmen der Bundesinitiative zusammen mit Hamburg dafür stark gemacht, dass vor, ich nenne es mal vulnerablen Einrichtungen, also vor Kitas, vor Grundschulen, vor Pflegeeinrichtungen und so weiter, dass es da einfacher ist, durch eine Änderung der Straßenverkehrsordnung dort auch Tempo 30 anzuordnen. Bisher zum Beispiel war es so, dass sie vor einer Grundschule Tempo 30 nur dann anordnen durften, wenn da der Haupteingang war. Das zum Beispiel ist jetzt anders. Das Thema Schulwegsicherheit ist eins, was wir sehr stark in den Fokus gerückt haben. Und das Ganze hat dann auch mit dem Thema Fußverkehrssicherheit zu tun. Also da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Was ich schwierig finde, ist so dieser Duktus, der manchmal bei Diskussionen und bei Debatten durchkommt. Schuld sind immer die Autofahrer, das ist nicht so. Sie sind häufig schuld, aber sie sind eben nicht immer schuld. Und wenn Sie sich die Verkehrsunfälle angucken, Sie haben die viel zu viel getöteten Radfahrer angesprochen, gar keine Frage, dann waren da in der Regel Autos beteiligt, gar keine Frage. Aber schuld waren häufig halt die Fahrradfahrer selbst. Das macht die Sache nicht besser. Aber
ja, das ist ein bisschen problematisch, finde ich, an dieser Stelle, weil wenn ein Unfall passiert mit einem Auto und einem Fahrradfahrer oder einem Fußgänger oder Fußgängerin, dann ist natürlich die Gefahr für den Autofahrer vielleicht nicht so groß wie für Fußgänger oder Fahrradfahrer. Also insofern ist das schon schwierig zu vergleichen. Also es geht vielleicht nicht um die Schuldfrage, da wollte ich damit sagen.
Nee, völlig richtig. Nur wie gesagt, wir müssen aufpassen, was die Tonalität angeht. Und ich konstruiere jetzt mal ein Beispiel. Wenn Sie mit dem Fahrrad oder wenn ich mit dem Fahrrad auf ein stehendes Auto auffahre und mich dabei schwer verletze, dann war ein Auto beteiligt. Aber weder das Auto noch der Autofahrer konnte etwas dafür. Also da muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein, wie man da argumentiert.
Na, oder ich nehme ein anderes Beispiel. Ich fahre bei Grün über den Fahrradweg über eine große Kreuzung und es kommt von Rechtsabbieger.
Dann ist der Autofahrer schuld, gar keine Frage.
So, aber ich bin tot.
Ja, das soll nicht so sein. Deshalb, ich habe es ja gerade gesagt, bauen wir Kreuzungen um. So, da werden die Lichtsignalphasen voneinander getrennt. Da wird auch dafür gesorgt, dass die Übersichtlichkeit besser ist. Nochmal, da gibt es überhaupt keinen Dissens, dass jeder einzelne Verletzte im Verkehr, und zwar egal ob Fußgänger, Fahrradfahrer, Autofahrer oder wie auch immer einer zu viel ist, Ich finde die Debatte, wie sie aufgezogen wird, und das Thema ist ja heute sozusagen Auto und Emotionen, wird da sehr, sehr schnell unberechtigt, weil es auch nicht hilft, emotional. Und dann geht es immer sozusagen in Richtung Auto und die Autofahrer sind schuld. Das kann der Debattenkultur nicht zuträglich.
Ja, ich glaube, was wir jetzt hier führen, ist ja gar keine parteipolitische Debatte, ne, sondern wir versuchen mal so auf grundsätzlich uns mal Gedanken zu machen. Insofern stimme ich Ihnen total zu, dass es nicht um individuelle Schuld geht, sondern eher um sozusagen, was sind denn eigentlich die strukturellen Voraussetzungen dahinter? Und wenn Sie sagen, Verkehrssicherheit ein wichtiges Thema und im Zusammenhang mit Emotionen, da einfach auch noch mal eine Episode aus diesem Theaterstück. Wir hatten einen Verkehrsingenieur, einen Automobilingenieur, der für Fahrassistenzsysteme zuständig ist. Und seine Aufgabe besteht darin, diese Assistenzsysteme möglichst sicher zu machen. Aber das Problem, vor dem die stehen, ist, dass er sagt, jede Innovation, die wir Richtung Sicherheit machen, führt zur Entemotionalisierung des Autos. Das heißt, diese Gefahr, diese Potenz, die da drin steckt, der Thrill, das Abenteuer, das hängt auch unmittelbar damit zusammen, dass etwas passieren kann. Und es ist eben auch geil, ja, das zu spüren, das Tempo, die Energie, die Kraft, die PS und all das, ne, das sind ja auch Emotionen, auf die man abfährt. Deswegen macht man ja Autoscooter oder was weiß ich, ne. Und in dem Augenblick, wenn ich sage, okay, jetzt wird Sicherheit produziert, verschwindet das. Die Automobilhersteller, die sind natürlich viel intelligenter. Die wissen natürlich, dass das ihr Hauptgeschäftsfeld ist. Und deswegen, nicht? Also wenn sie auf ihren Autoschlüssel drücken und dann blinkt da so die beiden Blinker und dann gibt's so ein Geräusch, das so wii wii macht oder sowas ähnliches, ich weiß nicht. Was für ein Auto fahren Sie, Herr Kraft?
Ich bin jetzt mit dem elektrischen Renault hier.
Ja, okay. So, also auch Elektromobilität, ne, ist ja potenziell die Gefahr, dass es entemotionalisierend wirkt, weil es eben nicht dieser Verbrenner, der so brummt und so diese Vibrationen produziert. Und dieses Quick-Quick und dieses Blinken, das haben die sich ja abgeguckt von Candy Crush, ne, von diesem Handyspiel. Also wenn man dann irgendwie so Gelee-Bonbons, ich weiß nicht, wie viele es sind, 3 oder 4 in einer Reihe hat, dann gibt's da so eine Goldriegel und dann wird man belohnt. So, also diese Gamifizierung. Und genau darum geht's. Ja, es muss emotional bleiben. Und mir kommt es manchmal so vor, also wenn wir sagen, das Auto ist wie so eine Art Familienmitglied. Das ist uns ans Herz gewachsen. Wir können nicht ohne das. Als ob die Beziehung zum Auto, und ich sag das überhaupt nicht vorwurfsvoll, sondern wirklich eher aus so einer Perspektive des rätselnden Betrachters, wie so eine langjährige toxische Beziehung. Ja, also man hat zusammen ein Haus gebaut.
Sie haben ein bisschen Mitleid, ne?
Ich habe ein bisschen Mitleid, tatsächlich. Ja, man hat zusammen ein Haus gebaut, die Kinder, man hat Angst vor dem Scheidungsverfahren und man sitzt jetzt da zusammen in dem Haus, in dieser gebauten Infrastruktur, in dem Beton und weiß nicht so recht, wie man da jetzt rauskommt und hat einfach richtig große Angst vor dem, was danach kommt. Man hat auch keine Fantasie. Und so kommt es mir manchmal vor, dass ich so denke, wir wissen, wir tun uns an vielen Stellen einfach nicht mehr gut. Es gibt Dinge, die funktionieren, ja, aber was machen wir mit den Arbeitsplätzen? Was machen wir mit der Industrie? Was machen wir mit dem Bruttosozialprodukt, wenn wir plötzlich das alles aufgeben wollen? Was machen wir mit dem Händler um die Ecke? Der muss doch seine Ware geliefert bekommen. Das sind natürlich alles die Argumente, die in einer Beziehung, wenn man darum kämpft, das muss doch weitergehen, äußert, obwohl man eigentlich innerlich spürt, wir müssen was ändern.
Und dann kommt die Debatte um das Tempolimit. 130 auf den Autobahnen. Und dann hat man einen Grund, worüber man sich richtig aufregen kann, oder?
Also ich habe mir gerade versucht sozusagen vorzustellen, nach dem Bild, was Sie gerade gemacht haben, so von dem Menschen mit dem Auto und der Beziehung und so, wie viele Leute kenne ich, auf die dieses Bild zutrifft? Und ehrlicherweise, da fallen mir nur sehr, sehr wenige ein. Wenn Sie sich mal angucken, wie die Zulassungszahlen sind, wenn Sie sich mal angucken, wie viele Autos eigentlich noch wirklich gekauft werden und dann behalten werden und das mal vergleichen mit Leasingfahrzeugen. Ne? Der Leasingvertrag läuft in der Regel 3 Jahre. Also allein die Tatsache scheint doch sozusagen diese These, dass es da so eine hochemotionale Bindung zu dem einen roten Auto mit der Herstellermarke oder wie auch immer, also das gibt's glaube ich nicht wirklich. Und gerade wenn Sie nicht sozusagen in einer übergroßen Zahl. Ganz ehrlich, wenn Sie mich persönlich fragen, das Auto, mit dem ich hier bin, das ist für mich ein Gebrauchsgegenstand. Damit fahre ich durch die Stadt. Und ich weiß, dass da im Zweifel irgendwie ein Kratzer reinkommt oder eine Delle oder so ist halt der Stadtverkehr. Andere Autos, die erwecken bei mir durchaus Emotionen, aber das sind auch nicht die Autos sozusagen, die ich täglich benutze. Na, also ich weiß nicht, ob Sie sozusagen mit dieser Beschreibung wirklich den Zeitgeist und auch die Mehrheit der Menschen treffen.
Muss man schon ganz kurz, darf ich eine Frage noch stellen? Muss man da noch einen Unterschied auch machen zwischen, wir haben über Oldtimer gesprochen, über Verbrennerautos und eben ihr Elektroauto. Unlängst wurde ja von dem Chefredakteur einer großen deutschen Zeitung behauptet, okay, Elektrofahrzeuge sind zwar interessant, wenn es um die Beschleunigung geht, aber sie haben keine Seele. Können Sie das bestätigen?
Also ich würde mich mal als Elektroauto-Pionier bezeichnen. Ich glaube, ich war Nummer 123 in dieser Stadt, der sozusagen elektrisch unterwegs war. Ja, aber das ist ja genau das, was ich meine. Ich brauche diese Emotionen nicht. Also ich brauche ein Transportmittel, was mich von A nach B bringt. Möglichst komfortabel. Da brauche ich keine Emotionen. Anders sieht's aus, wenn man sagt, man ist ja bei Motorrädern vielleicht noch ein Stückchen stärker, diese emotionale Komponente. Wenn ich sage, ich habe jetzt mal Lust und ich fahre jetzt mal ein paar hundert Kilometer auf der Autobahn mit dem Motorrad. Na klar, das sind Emotionen, aber das ist mal abgesehen von diesen Posern und so, die es ja in dieser Stadt gibt. Also ich glaube nicht, dass eine relevante Anzahl von Menschen, die in dieser Stadt mit dem Auto unterwegs sind, das tun, weil sie emotional getrieben sind.
Also Sie können sich nicht so ganz auf die These von Herrn Rausch einlassen, also dass diese Erzählung das Problem ist. Was denken Sie, Herr Rausch? Also wie könnte man mehr Bewusstsein schaffen dafür, dass wir eben einer falschen Erzählung da vielleicht auch aufsitzen?
Ich glaube, wichtig ist erstmal die ganze Erzählung zu transportieren. Ja, also nicht den Träumen und den Illusionen zu unterliegen. Und ich bewundere, Herr Kraft, wie emotionslos und nüchtern Sie erstmal an das Automobil herangehen. Ich glaube, das ist einfach individuell natürlich unterschiedlich, ganz klar. Aber wichtiger, glaube ich, jenseits der individuellen Erzählung ist eben unsere kollektive Erzählung. Ja, wir haben eben das Bild vor Augen von, man fährt in einem Cabrio über die Landstraße und der Wind weht und es scheint die Sonne. Und das sind natürlich eben die Bilder, die wir mit dem Automobil verbinden. Und ich glaube, das ist eben natürlich eine sehr selektive Erzählung, die aber sehr dominant ist. Und das ist gut und wichtig, dass wir jetzt heute dieses Gespräch führen und wir sehr viel über Stau sprechen, über Verkehrstote, über die Frage der Lärmbelästigung. Das gehört natürlich auch zu diesen Erzählungen mit dazu. Und ich glaube, wir müssen versuchen, einfach das zu integrieren. Wenn wir sagen wollen, wir wollen eine andere Verkehrspolitik, dann glaube ich, müssen wir auch da ansetzen. Und natürlich, wenn wir jetzt auf den öffentlichen Personennahverkehr schauen, da nehme ich so wahr, dass es oft eben um die Funktionalität geht, nicht? Also sozusagen, wie oft fährt das, wie voll ist das, wie zuverlässig ist das? Aber ich finde, es gehört schon auch mit dazu, inwiefern kann der öffentliche Personennahverkehr eben auch eine emotionale Rolle haben? Wie können wir eigentlich das, die Geschichte zum Fahrrad, zum Fußgänger und so weiter, wie können wir das eigentlich auch genauso emotional erzählen und mit Träumen verbinden? Kann es ein Traum sein, im Bus zu sitzen?
Ich finde es ja wirklich spannend, diese Aspekte, die Sie da reinbringen. Ohne es zu wissen, Sie sehen mich da sozusagen die ganze Zeit so ein bisschen skeptisch. Also so hoch emotional kann das Auto ja nicht sein, wenn nicht mal jeder Dritte in Berlin ein Auto hat. So, jetzt bleibt immer noch jeder Dritte, der ein Auto hat. Und ja, der mag durchaus ein emotionales Verhältnis haben zu seinem Auto. Aber das, was Sie beschreiben, kommt mir so ein bisschen sozusagen so wie eine statische Betrachtung von vor 20 oder 30 Jahren vor. Ich will mal noch einen weiteren Punkt machen. Also wenn das stimmt, was Sie sagen und was Sie, also ich glaube Ihnen das wie gesagt gerne, was bedeutet es denn für das große Thema, was aus meiner Sicht der Gamechanger sein wird, gerade in der urbanen Verkehrspolitik, fürs autonome Fahren? Also wenn die Fahrzeuge autonom unterwegs sind, dann entfällt ja im Wesentlichen alles das, was Sie beschrieben haben. Ergo, also wenn man Ihrer Argumentation folgt, dann hätte ja autonomes Fahren eigentlich gar keine Chance, weil alle wollen ja weiter emotionalisiert in ihrem Auto sitzen.
Ja, die Frage ist, was werden sich die Automobilhersteller ausdenken, damit das möglich ist? Also das ist ganz klar, dass die das mitdenken. Das Auto als Entertainment-Ort, als Treffpunkt, als Ort der Regeneration ist natürlich eine andere emotionale Erzählung als das Auto als potentes, kraftvolles autonomes Werkzeug.
Ja. Ich hätte da so eine Idee, vielleicht könnte man auf den Fahrersitz bei einem autonom fahrenden Auto George Clooney als Hologramm setzen. Also da würde ich auf jeden Fall mitfahren und da würden meine Emotionen auch hochgehen, auf jeden Fall. Das war ein sehr schönes Gespräch, was ich ungern unterbreche. Also falls man übrigens lange im Stau stehen sollte, habe ich einen total guten Tipp. Einfach Wissenschaft und Politik im Gespräch hören, dann vergeht die Zeit schneller. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch über Homo economicus, Autos, Asphalt und Emotionen. Danke, Johannes Kraft, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus Berlin.
Vielen Dank, sehr gerne wieder.
Und vielen Dank, Tobias Rausch, Fellow am RIFS und Theaterregisseur, der sich mit der Emotionalisierung von Autos beschäftigt hat.
Ja, herzlichen Dank.
Das war Helmholtz Talks, Wissenschaft und Politik im Gespräch. Danke an Sebastian Vanier, der den Podcast entwickelt hat und auch für Recherche und Regie verantwortlich ist. Danke an Helmholtz Klima und vielen Dank für die Unterstützung von Christina Camier vom RIFS, dem Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit am GfZ Potsdam. Mein Name ist Julia Fissmann und ich freue mich, wenn Sie uns weiterempfehlen und auch in die anderen Folgen von Helmholtz Talks, Wissenschaft und Politik im Gespräch reinhören. Bis zum nächsten Mal.